Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Und das sind unsere Themen heute. Zu Beginn stellen wir den Weltladen-Dachverband vor, der dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Dann geht es um Unternehmen, die fair gehandelte Textilien produzieren und handeln, sowie um einen nachhaltigen Online-Shop. Und schließlich lassen wir uns zeigen, wie man Kaffee röstet. Fair gehandelten Kaffee natürlich.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Kennt ihr einen Weltladen? Wart ihr schon mal in einem? Und was soll das überhaupt sein? Viele können mit dem Begriff Weltladen nichts anfangen. Dabei gibt es über 900 Weltläden in Deutschland. Rund 480 davon sind Mitglied im Weltladen-Dachverband. Da liegt es nahe, dort mal nachzufragen, was einen Weltladen ausmacht. Auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg, die jedes Jahr im Kongress im Park stattfinden, dieses Jahr am 4. und 5. Juli, war auch der Weltladen-Dachverband mit einem Stand vertreten. Wir haben dort mit Stefanie Krass gesprochen. Sie arbeitet im Bereich Weltladenberatung und muss es also wissen, was Weltläden machen und für was sie stehen.
Ein Weltladen ist ein Geschäft, in dem fair gehandelte Produkte verkauft werden, das aber darüber hinaus von sehr häufig oder fast immer von Ehrenamtlichen getragen wird, die auch noch politische Arbeit für den fairen Handel machen und Bildungsarbeit.
Und wo findet man die Weltläden?
Die Weltläden findet man über ganz Deutschland verteilt, in eigentlich allen größeren Städten und auch in sehr vielen kleineren Städten und auch im ländlichen Raum.
Von wem werden die Weltläden getragen? Sie haben gesagt, da wird zumeist ehrenamtlich gearbeitet.
Genau. Die meisten Weltläden sind von Vereinen getragen. Es gibt auch einige, die von Genossenschaften getragen werden oder auch eine GmbH sind. Aber die allermeisten werden von Vereinen getragen und haben zum Teil auch hauptamtliche, aber auch sehr viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen.
Und auch so ganz pauschal, welche Produkte finden sich in einem typischen Weltladen?
Kaffee natürlich, das wissen wahrscheinlich die meisten. Alle Weltläden haben relativ reichhaltiges Lebensmittelangebot eigentlich, das aber auch weit über Kaffee und Schokolade, so die bekannten Fairhandelsprodukte, hinausgeht. Und viele Weltläden haben tolle Produkte, ganz tolle Tees, auch besondere Produkte, die man woanders gar nicht findet. Aber eben auch Kunsthandwerksprodukte, Seifen, Geschirrtücher inzwischen. Und einige Läden, die größeren, bieten auch faire Mode an.
Und Sie arbeiten für den Weltladen-Dachverband. Auch da, was ist der Weltladen-Dachverband? Man kann sich's denken, eine Vertretung der Weltladen, aber was machen Sie alles?
Genau, der Weltladen-Dachverband ist die Vertretung der Weltläden in Deutschland und wir stärken die Weltläden. Wir sind eine Servicestelle, wir haben Beratungsangebote für Weltläden, bieten Materialien an, Werbematerialien, Unterstützung für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir setzen uns aber auch politisch ein und machen Bildungsarbeit, erstellen Bildungsmaterialien, die Weltläden in ihrer Arbeit verwenden können, die aber auch alle anderen, zum Beispiel LehrerInnen in Schulen oder so, von uns bekommen können.
Wo brauchen Weltläden ihre Beratung? In welchen Bereichen?
Im Verkauf, zu rechtlichen Themen, insbesondere weil viele Weltläden ja auch von Ehrenamtlichen geführt sind, freuen die sich sehr, wenn sie Unterstützung bekommen zum Thema Arbeitsschutz, Jugendschutz, Vereinsrecht, auch ganz viel, Satzungsrecht, Warenpräsentation, ja, alle Themen, die ein Laden hat, die aber Weltläden besonders haben, weil sie eben auch noch dieses Vereinsthema immer haben.
Sie haben auch gesagt, Sie sind quasi der politische Arm der Weltläden, vertreten die Weltläden auch politisch, machen Lobbyarbeit damit. Wie schaut diese Arbeit aus?
Wir versuchen, Abgeordnete anzusprechen. Wir arbeiten eng mit dem Forum Fairer Handel zusammen, das ja so die politische Vertretung des fairen Handels in Deutschland macht. Wir konzipieren Kampagnen, zum Beispiel einmal im Jahr die Kampagne zum Weltladentag, der jedes Jahr im Mai stattfindet.
Wo drückt denn jetzt politisch der Schuh bei den Weltläden? Für was setzen Sie sich da ein?
Politisch ist das Thema Lieferkettengesetz einfach wichtig. Das war ja in den letzten Jahren Thema. Und wir hatten es eigentlich als Erfolg auch verbucht, die Weltläden und alle, die sich dafür eingesetzt haben, dass es das Lieferkettengesetz jetzt gibt. Aber genau, jetzt hört man ja immer in den Medien, dass es jetzt wieder so ums Aufweichen und Verwässern geht. Und das Thema ist doch noch aktuell.
sind strikt dagegen, gegen Aufweichung des Lieferkettengesetzes.
Ja, genau. Wir sind der Meinung, dass es schon nicht sehr streng war und es noch weiter aufzuweichen wäre einfach nicht sinnvoll.
Dann schauen wir noch auf die ökonomische Situation der Weltläden. Ich habe in Erinnerung, vor 2, 3, 4 Jahren war die Situation ökonomisch gesehen nicht so rosig. Der Umsatz ist gesunken. Jetzt habe ich gehört, dass bei der GEPA zumindest der Umsatz wieder gestiegen ist, und zwar recht hoch oder positiv jedenfalls. Wie schaut es bei den Weltläden insgesamt aus?
Das ist ganz gemischt und das kann man so ganz allgemein gar nicht sagen. Es ist auch gar nicht so, dass der Umsatz für alle Weltläden vor 2, 3 Jahren gesunken ist. Das war sehr unterschiedlich. Die Weltläden sind auch sehr unterschiedlich durch Corona gekommen, sehr abhängig davon, wo ihre Lage ist, ne, ob sie Kundschaft eher Stammkundschaft haben, die Lebensmittel kaufen, dann war alles wunderbar. Und da viele Läden haben sogar davon profitiert, weil sie eben geöffnet hatten, im Gegensatz zu anderen Läden. Die Läden, die in touristischen Gebieten waren, hatten Probleme. Das war damals schon sehr unterschiedlich und das ist es jetzt auch immer noch. Also es ist schon so das Thema Kaufzurückhaltung, das merken Läden schon auch. Und was auch schwierig ist, ist für einige Preissteigerungen im Bereich Kakao und Kaffee zum Beispiel, ne, die auch die Schokoladenpreise steigen lässt. Aber die Läden merken das sehr unterschiedlich tatsächlich. Also es ist nicht so, dass es insgesamt der Umsatz zurückgeht. Es ist bei einigen Läden so und andere haben auch Zuwächse.
Was haben Sie denn für Tipps zum Gegensteuern für die Weltläden, die ökonomisch ein bisschen in die Bredouille gekommen sind?
Zielgruppe gut kennen, versuchen auch neue Zielgruppen zu erschließen, sehr zielgruppengerecht das Sortiment zusammenstellen, gucken, was in dem jeweiligen Ort gut geht, wo auch Lücken sind. Wir haben letztens einen Laden besucht im Rhein-Main-Gebiet, der in einem kleinen Ort ist, wo es fast gar keine Läden mehr gibt und der aber sagt, wir möchten davon profitieren, dass wir nur noch alleine da sind und sich nicht unterkriegen lassen. Das, ne, versuchen, alternative Konzepte zu finden und erfindungsreich sein, das würden wir.
Und glückt es bei dem Fall, den Sie gerade geschildert haben?
Ja, die sind sehr zufrieden. Die sagen, inzwischen sind sie der einzige Geschenkeladen weit und breit und die profitieren sehr davon.
Zum Schluss noch, wir sind ja hier in Augsburg, Kongress am Park. Sie haben hier einen Stand. Was findet man denn an Ihrem Stand?
Bei unserem Stand findet man eine Auswahl unserer Beratungsangebote, Informationen dazu. Wir haben eine Auswahl unserer Werbematerialien dabei. Wir haben im letzten Jahr einen neuen Markenauftritt für Weltläden entwickelt und da gibt es jetzt viele Materialien, die wir hier zeigen. Und wir haben auch eine Auswahl unserer Bildungsmaterialien dabei, also einmal querbeet.
Jetzt war ich ja vor einer halben Stunde schon da, da waren Sie mitten im Gespräch mit einer Dame. War das eine Dame von einem Weltladen?
Das war eine Dame vom Weltladen Augsburg tatsächlich.
Und die wollte Rat von Ihnen?
Die wollte mich vor allem kennenlernen, weil wir uns bisher nur über Zoom getroffen haben und uns noch gar nicht persönlich kannten.
Soweit Stefanie Krass vom Weltladen Dachverband. Wir haben es gehört, der Weltladen Dachverband macht auch politische Lobbyarbeit. Und bevor wir dazu mehr hören, machen wir einen kleinen Schlenker zur GEPA. Im Jahr 1975, also vor 50 Jahren, wurde die GEPA gegründet. Die GEPA ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens und ist einer der wichtigsten Handelspartner der über 900 Weltläden in Deutschland. Schon in den frühen 70er Jahren gab es die ersten Weltläden und Aktionsgruppen. Und weil die dringend eine Import- und Handelsorganisation brauchten, kam es zur Gründung der GEPA, die sich die Rechtsform einer Genossenschaft gegeben hat. Und Gründungsmitglied der GEPA im Jahr 1975 ist der Weltladen Dachverband, der kurz zuvor entstanden ist. Auf einer Pressekonferenz der GEPA anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Genossenschaft sprach auch Gifti Rosetta Amo Antwi, Geschäftsführerin des Weltladen Dachverbands, und wies zunächst auf die Kampagne Jute statt Plastik hin, die von der GEPA initiiert und vom Weltladen Dachverband unterstützt wurde. Mit diesem Slogan wurde eine Alternative zur Plastiktüte in Deutschland zum ersten Mal präsentiert. Man kann auch sagen, dass die Kampagne durchaus erfolgreich war. Plastiktüten gibt es immer weniger im Einzelhandel. Durchgesetzt aber hat sich nicht die Jutetasche, sondern der Baumwollbeutel. Jetzt aber hören wir Gifti Rosetta Amo Antwi zum Selbstverständnis und zu den politischen Forderungen des Weltladen Dachverbands.
Ja, die Jutetasche, das ist zwar eine sehr erfolgreiche Marketingaktion, Jute statt Plastik aus dem Jahr 78. Und daran merkt man einfach, der faire Handel wollte schon immer mehr. Er wollte nicht nur eine Alternative sein, sondern ein Gegenvorschlag zu einem System, das Profite über Menschen stellt. Gemeinsam wollten wir mehr. Gerechter handeln, globale Ungleichheit nicht nur beklagen, sondern ganz konkret etwas entgegensetzen. Der Weltladen-Dachverband und die GEPA arbeiten seit 50 Jahren eng zusammen. Es gibt einen Fun-Fact: Der Weltladen-Dachverband hat sich am 26. April 1975 auch gegründet, um als Gründungsmitglied der GEPA fungieren zu können. In unserer Zusammenarbeit haben wir nicht nur ein hohes Niveau des fairen Handels etabliert, wir haben gezeigt, dass es möglich ist, Wirtschaft und Ethik zu verbinden. Dass soziale Gerechtigkeit und ökonomischer Erfolg keine Gegensätze sein müssen und dass Unternehmensziele sich nicht nur an Gewinn orientieren, sondern an Partnerschaft und Verantwortung. Heute blicken wir auf eine Partnerschaft, die vieles bewegt hat und das nicht nur in den Regalen. Die GEPA steht für fairen Handel mit wirtschaftlicher Substanz. Für langfristige Beziehungen, für hochwertige Bioprodukte, für Klimaschutz und für ganz mutige Schritte. Ganz aktuell, ob beim nachhaltigen Schiffstransport oder bei der Förderung von Frauenorganisationen, bei der konsequenten Förderung. Wir als Weltladen-Dachverband bündeln die zivilgesellschaftliche Kraft des fairen Handels. In rund 900 Weltladen engagieren sich Zehntausende ehrenamtliche Menschen. Sie verkaufen nicht nur Produkte, sie leisten Bildungsarbeit, organisieren Kampagnen und mischen sich in politische Debatten ein. Wir erzählen Geschichten von Respekt, von Partnerschaft und von Veränderung. Und wir bringen diese Geschichten in die Gesellschaft, in Klassenzimmer, in Kirchengemeinden, in Fußgängerzonen. Wir sind die Stimme des fairen Handels, auch wenn uns manche noch in die Schublade Jute statt Plastik stecken. Aber wir arbeiten längst an den Fragen von morgen. Genau darum geht's. Wir müssen Weltläden neu erzählen. Nicht nur als Orte, wo man fairen Kaffee kauft, sondern als Räume für globale Gerechtigkeit, für Begegnung, für politisches Engagement. Und dafür brauchen wir auch den Blick nach innen. Wie offen sind wir wirklich? Wie divers ist unsere Bewegung? Wie gewinnen wir junge Menschen nicht nur als KundInnen, sondern als MitstreiterInnen? Denn klar ist auch, der faire Handel der Weltläden braucht auch ein Update. Wir müssen ihn neu, globaler, politischer, inklusiver denken. Fairness ist mehr als ein Label, sie ist eine Haltung. Und diese Haltung verbindet uns mit der GEPA. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, eint uns das Ziel. Eine Wirtschaft, die dem Menschen dient und nicht andersherum. Was wir dabei aber nie aus dem Blick verlieren dürfen, fairer Handel bedeutet auch Empowerment. Unsere PartnerInnen im globalen Süden sind keine Hilfsempfänger, sondern UnternehmerInnen, führen Genossenschaften, haben Kooperativen mit Visionen. Der faire Handel schafft Räume für Selbstbestimmung, Preisen, Planungssicherheit und Mitbestimmung. Das ist nicht Almosen, das ist strukturelle Gerechtigkeit. Und damit diese Strukturen wachsen können, braucht es auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Wir brauchen ein gutes Lieferkettengesetz, Handelsverträge, die nicht nur Konzerninteressen schützen und eine Bundesregierung, die sich auf EU-Ebene klar für Menschenrechte und Gerechtigkeit einsetzt. Wir als Zivilgesellschaft sind dabei, laut, kritisch, konstruktiv. Die Herausforderungen bleiben natürlich groß. Die Klimakrise trifft den globalen Süden am härtesten. Und bei uns fehlt oft der Mut, an den Grundfesten eines ungerechten Systems zu rütteln. Doch genau darum braucht es uns. Weltläden als zivilgesellschaftliche Akteure, die GEPA als Unternehmen mit Haltung. Und uns alle, die unbequem bleiben, aber dabei fair. Faire Handelsbeziehungen allein reichen nicht. Was es braucht, ist also ein ganzheitlicher Wandel. Es geht nicht nur um Produkte verkaufen, sondern darum, das System zu verändern. Und in einer Zeit, in der viele in Schockstarre verfallen, wenn es um Klima, Gerechtigkeit, Lieferketten geht, zeigen wir, es kann auch anders gehen. In kleinen Schritten, aber es kann auch anders gehen. Und das seit 1975. Es geht also darum, den fairen Handel neu zu denken.
Soweit Gifti Rosetta Amo-Antwi, Geschäftsführerin des Weltladendachverbands, den es seit 1975 gibt. In München gibt es übrigens drei Weltläden. Den Weltladen München in Haidhausen, den Velp-Mochinger Weltladen und den Weltladen Pasing.
Steigerungsformen des Luxus.
Eigenes Auto.
Eigene Villa.
Eigene Meinung.
Kurt Tucholsky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg am 4. und 5. Juli haben sich wie jedes Jahr zahlreiche Fairhandelsunternehmen, Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, Bildungseinrichtungen und andere Initiativen aus dem Eine-Welt-Bereich präsentiert. Es gab Infoveranstaltungen und Workshops über aktuelle Themen des Fernhandels, über nachhaltige Beschaffung, nachhaltigen Tourismus oder über das Lieferkettengesetz. Und auch eine Kleidertauschparty hat stattgefunden. Letztes Jahr haben wir einige Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt, wie die Ingenieure ohne Grenzen, die Ein-Dollar-Brille, Terre des Hommes, Musicians for a Better Life oder Help Liberia. Diesmal schauen wir auf Unternehmen, die mit Textilien handeln, die unter Beachtung ökologischer und sozialer Kriterien produziert werden. Unser kleiner Spaziergang beginnt am Stand der Carson Company. Ich bin hier am Carson-Stand. Mir gegenüber steht Herr Schiller, der Geschäftsführer von Carson. Jetzt wurde mir schon gerade mitgeteilt, weil ich Carson falsch ausgesprochen habe, dass es eben kein englischer Name ist, sondern Carson kommt woher?
Aus dem Chinesischen eigentlich und bedeutet gute Hoffnung. Da kommt man in China immer gut an. Aber vor allem der Name ist in jeder Sprache aussprechbar. Also Firma Schiller wäre dann schon in China bzw. in Amerika schon ein Problem.
Ich habe gesagt, Ihr Vater hat mit einem Kollegen aus China die Firma gegründet. Was war da der Anlass?
Ja, die wollten sich selbstständig machen. Die haben gemeinsam studiert in Kanada, wo er übrigens auch meine Mutter kennengelernt hat. Und es war dann eigentlich egal, mit was für einem Produkt. Und da haben sie lange rumgesucht und dann sind sie irgendwann zu Textilien, eigentlich ursprünglich Handschuhe, aber dann auch zu Arbeitsklamotten gekommen.
Genau, und jetzt sind wir hier am Stand in Augsburg, auf der Messe in Augsburg, die jedes Jahr stattfindet. Und Sie haben hier einen Kleiderständer mit Produkten von Neutral und Josten at Work. Vielleicht sagen Sie mal zu diesen beiden Unternehmen oder Labels oder wie auch immer man das nennt, was ist da dabei?
Ja, also ich kenne den Gründer von Neutral persönlich, der Lars Bach. Der hat das vor über 10 Jahren ins Leben gerufen und da wurde er früher noch belächelt. Mittlerweile ist er führend in dem Gebiet, weil es gibt 6 Nachhaltigkeitsnachweise, die er für seine Klamotten hat. Die hat kein anderer. Also in meinen Augen die nachhaltigste Klamotte auf dem T-Shirt-Markt. Und wir vertreiben die und ich kann das also kurz mal erklären. Fängt an mit Gott's Bio-Baumwolle. Aber nicht nur Bio-Baumwolle, sondern auch Fairtrade-Baumwolle. Die ist also auch fair gehandelt und die sind also auch gut zu den Bio-Bauern, die dann damit auch Schulen finanzieren und solche Sachen. Dann haben sie das EU-Öko-Label, wo also ökologisch zum Beispiel das Färbewasser recycelt wird. Die gesamte Energie für die Produktion ist aus regenerativen Energien. Sprich, die haben vor die Toren Windräder, womit sie den Strom erzeugen. Und dann haben sie SA 8000, das ist sowas wie Ausschluss wie Kinderarbeit. Zum Schluss dann noch Ökotex, also keine giftigen Stoffe in den Textilien. Das sind 6 Nachhaltigkeitsnachweise, die man also mittels Zertifikaten belegen kann, die jedes Jahr aufs Neue auditiert werden und nachhaltiger geht es eigentlich nicht.
Das klingt so, habe ich mir jetzt gedacht, wie so ein Rundum-Sorglos-Paket für Verbraucherinnen und Verbraucher, die nachhaltig einkaufen wollen. Inwieweit schlägt sich das alles, was Sie jetzt geschildert haben, auf den Preis nieder?
Also dadurch, dass die das ja schon relativ lange machen und mittlerweile so viel produzieren, können sie es zu einem relativ günstigen Preis machen. Ich sage jetzt mal, das günstigste T-Shirt ist Fruit of the Loom und dann ist Neutral ungefähr das Doppelte am Preis. Ja, und dann kommt es immer darauf an, nehmen Sie 1, 10, 50 oder 100. Der 100er Preis liegt bei ca. 6 Euro pro T-Shirt, was absolut okay ist für 6 Nachhaltigkeitsnachweise.
Das heißt, weil Sie gesagt haben, es geht um 100 T-Shirts, die ich erwerben soll, das ist nichts für Privatkundinnen und Kunden, was Sie da anbieten, beziehungsweise was Neutral anbietet.
In unserem Shop können Sie tatsächlich auch ein T-Shirt bestellen, wenn Sie wollen, aber natürlich nicht für 6 Euro. Wir beschäftigen uns hauptsächlich auch mit der Kennzeichnung, mit Logos, also sprich mit der Bedruckung und der Bestickung, auch mit nachhaltigen Farben, also Aquatransfers, Aquadrucke, die keine Plastisolfarben oder keine giftige Farben drin haben. Und wir machen auch sowas wie Print on Demand, wo man quasi auf Bedarf nachbestellen kann und eben sich nicht einen ganzen Kleiderschrank voll mit Textilien legen muss und ihn vorfinanzieren muss.
Sagen Sie noch ein bisschen was zu der Produktpalette. Was hat denn Neutral alles?
Also vom klassischen T-Shirt natürlich abgesehen geht's weiter zum Hoodie, Sweatshirt, aber auch Polohemd. Die haben tatsächlich auch ein Hemd, ein Twill-Hemd, das ist aber jetzt kein Anzughemd oder sowas, aber der Twill. Die haben Jogginghosen, Merchandising-Artikel wie zum Beispiel Tragetaschen in allen Variationen kann man mit farbigen Henkeln bestellen. Die haben Mützen, Kopfbedeckungen, also kann man alles Fairtrade beschaffen.
Wo wird denn produziert oder vielleicht können Sie auch so ein bisschen die Station in der Lieferkette sagen?
Also Nutrel produziert in Indien und in dem Bundesstaat Tamil Nadu, das ist Südindien, in der Stadt Tirupur. Und ich war auch schon selber persönlich dort gewesen, habe mir die Fabrik angeschaut und habe die Gegebenheiten angeschaut. Also vor den Toren von Tamil Nadu sind überall Windräder und die gesamten Fabriken werden damit, also mit Ökostrom sozusagen, beliefert. Und die haben sich auch zusammengeschlossen, um die Färbewasser zu recyceln. Also eine Fabrik alleine kann das nicht, das können nur ganz viele zusammentun. Und der gesamte Ort Tirupur recycelt quasi die Färbewasser, was also sehr löblich ist. Ja.
Und die weiteren Stationen der Lieferkette? Oder geht das dann 1:1 dann nach Europa oder hier zu Ihnen?
Das wird dann tatsächlich in Tamil Nadu, also Tirupur, in der Stadt Tirupur produziert und genäht und geht dann auf dem Wasserweg zu uns nach Europa. Die Firma Nutrel kommt aus Dänemark, also sie gehen dann erstmal nach Dänemark und wird von dort aus verteilt. Und wir sind halt ein autorisierter Großhändler von Nutrel.
Okay, soweit. Jetzt vertreten Sie ja heute hier in Augsburg eine weitere Firma und da geht es dann wirklich um Arbeitskleidung oder speziell nur um Arbeitskleidung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar heißt die Josten at Work. Was haben die denn die für eine Produktpalette an? Wer kann denn diese Arbeitskleidung brauchen?
Also die Firma Josten ist ein typischer ehemaliger Hersteller, der tatsächlich in Deutschland auch hergestellt hat, die mittlerweile Handel betreiben mit Bekleidung und ihr hauptsächlich Import machen. Die haben natürlich ganz normale Linien drin, so wie wir auch als Carson, aber haben eine Linie, die nennt sich Josten Fairtrade. Und die ist aus Fairtrade Baumwolle und recyceltem Polyester gemacht, wobei der Baumwollanteil höher ist, also Fairtrade Baumwolle und recyceltes Polyester. Da hat man das Beste aus beiden Welten. Also es ist robust und trotzdem komfortabel.
Ja. Arbeitskleidung für wen?
Ich sage jetzt mal Standardarbeitsbekleidung für Handwerk, Bau, Straßenbauamt, Handwerker. Die klassische Arbeitsbekleidung. Was sie nicht machen, ist Warnschutz oder Säureschutz oder solche Sachen.
Jetzt haben Sie gesagt, Josten produziert auch konventionell. Wie ist denn da der Preisunterschied zwischen den fair gehandelten oder nachhaltig produzierten Produkten und den konventionellen?
Josten behauptet auf seiner Website, dass es nur 10% teurer ist, das nachhaltige Produkt zu kaufen. Jetzt ist so, dass Josten kein klassischer Importeur ist, der aus Fernost bezieht, sondern bezieht alles aus Mazedonien und eben eine dieser Linien wird dann mit dem anderen Stoff produziert und der kostet einfach 10% mehr.
Aber hält sich jetzt in Grenzen, aber trotzdem, ja. Die Kassen sind leer, gerade von den Kommunen, also dürfte kein leichtes Geschäft sein. Und Sie haben das auch schon angedeutet, dass Ihre Firma, Carson Company GmbH, in China produziert.
Unsere eigene Linie importieren wir aus China, das ist die Carson Workwear. Wir würden gerne Fairtrade und Bio-Baumwolle machen, aber im Moment handeln wir nur damit, weil wir, ich sag jetzt mal, auch was brauchen zum Geld verdienen. Und Fairtrade und Bio-Baumwolle ist nice to have, aber kein Must-have. Und im Moment kann sich's halt nicht jeder leisten. Ja, und jeder hat halt die Unsicherheit gerade und die Geldbeutel sind einfach gerade knapp und leer. Und selbst die, die Geld haben, halten ihr Geld zusammen.
Aber Ihre Firma produziert auch Arbeitskleidung?
Richtig, ja. Wir haben also auch die Carson, klassische Carson Workwear, auch aus Baumwolle. Also klassischer Baumwolle sind wir einer der letzten, die reine Baumwolle machen. Aber auch diese sogenannte verstärkte Baumwolle, sprich im umgekehrten Mischungsverhältnis, wo überwiegend Baumwolle mit drin ist. Also 65 Baumwolle, 35 Polyester. Und das ist eigentlich unser Markenzeichen. In unserem Logo ist ein großes Baumwollzeichen. Also baumwollintensiv. Angenehm auf der Haut und trotzdem waschecht und schrumpft auch nicht allzu sehr. Ja? Man muss quasi immer unterscheiden. Ja? Also überwiegend Polyester ist natürlich pflegeleicht, überwiegend Baumwolle ist komfortabel und diese verstärkte Baumwolle ist so ein Mittelweg.
Arbeitskleidung für welche Arbeitsbereiche?
Standard, eigentlich dasselbe, was ich für Josten gesagt habe. Standardarbeitsbekleidung für Bau, Handwerker, produzierende Betriebe, auch Autobranche, die momentan sehr schlecht läuft. Ja, also schützt vor Staub und Dreck, aber ist jetzt keine Schutzbekleidung im Sinne von schützt vor Funkenflug oder Feuer oder Säure. Also Standardarbeitsbekleidung.
Das heißt, die warten jetzt auf bessere ökonomische Zeiten und dann könnte es sein, dass sie den Schritt zur ökosozialen Textilien wagen.
Ich bin auf jeden Fall in den Startlöchern dazu.
Soweit Sebastian Schiller, Geschäftsführer der Carson Company auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg. Jetzt kommen wir zu Greenbomb. Robert Wendland, im Vertrieb von Greenbomb tätig, erzählt uns, mit was Greenbomb handelt und was es am Stand zu sehen gibt.
Bei uns gibt es nachhaltige Mode zu sehen. Wir sind ein nachhaltiges Modeunternehmen aus Halle an der Saale und wir sind sehr, sehr printlastig im Fahrradbereich, im Outdoorbereich, im Tierbereich. Decken wir alles ein kleines bisschen ab.
Ihr habt nachhaltige Mode, die produziert wird und der Beachtung von ökologischen und sozialen Standards. Was sind das für Standards?
Genau, wir sind GOTS-zertifiziert. Das heißt, von Anbau der Baumwolle bis zu mir als Mitarbeiter im Vertrieb ist alles GOTS-zertifiziert. Das heißt, wir halten soziale Standards ein, wir halten betriebsstättentechnische Standards ein und lassen in Bangladesch unsere Rohware herstellen. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass wir da standardisiert sind. Die Ware kommt dann nach Deutschland, wird hier veredelt und an die Händler oder dann an den Endkunden verkauft.
GOTS, was ist das für ein Standard? Da gibt es ja viele auch Textilstandards und Verbraucherinnen wissen oft nicht so recht, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich meine, du wirst mir jetzt nicht erzählen, dass das schlecht ist, aber was sind da so die wichtigsten Eckpunkte dieses Standards?
Eckpunkte sind wirklich, dass wir quasi, wenn ich schon sage, vom Anbau der Baumwolle, dass der Bauer, der die Baumwolle da anbaut, auch fair bezahlt wird, dass der unter fairen Bedingungen dort arbeitet und auch seine Mitarbeiter bis hin dann zur Produktionsstätten, dass die zu Sicherheitsstandards produzieren, dass da nichts passiert oder nicht schnell was passiert, bis zum Transport hierher, bis zu mir, wie gesagt, als Mitarbeiter, dass ich auch eine faire Bezahlung kriege und ja, die Textilien ja komplett fair hergestellt und vegan hergestellt werden.
Genau. Jetzt hört man ja oft, gerade so im Kaffeeanbau, da wird zwar ein Mindestpreis bezahlt, aber den Kaffeebäuerinnen und Bäuern reicht es nicht für ein existenzsicherndes Einkommen. Ist das bei GOTS anders?
Das ist bei GOTS anders. Also da gibt es schon Standardbezahlungen, die dort aufgerufen werden, die da im Land zu einem guten Verdienst auch, dass man sich gut ernähren kann davon und ein guter Verdienst halt ist.
Also davon kann man leben?
Davon kann man leben.
Jetzt schauen wir doch mal auf die Produktpalette. Was haben wir hier alles?
Wir haben Damen- und Herrentextilien. Dabei ist bei uns der Fokus auf dem T-Shirt. Wir haben noch Sweat, Pullover und Hoodies mit dabei, aber bei uns ist der Fokus das T-Shirt.
Dann nehmen wir doch gleich mal das T-Shirt. Es gibt, wenn man ins Netz geht, da findet man T-Shirts für 3 Euro, 5 Euro. Was kostet bei euch ein T-Shirt?
Wir gehen bei 34,90, beginnt bei uns das T-Shirt, geht bis hoch bis zu 39,90 und das ist, finde ich, für ein fair gehandeltes T-Shirt noch ein sehr, sehr guter Preis.
Aber schon deutlich höher.
Deutlich höher als beim konventionellen Handel. Aber da ist ja dann wieder die Frage, ist dann auch der Bauer fair bezahlt worden? Ist die Lieferkette auch richtig? Das ist dann nochmal was anderes.
Jetzt ist es ja gerade so, bei vielen Menschen, die haben gerade wenig Geld in der Kasse, schauen, müssen sich strecken, dass sie alles bezahlen können. Wirkt sich diese Krisen, die es gibt auf der Welt, auch Krieg, Klima etc., wirkt sich das aus auf eure Firma? Habt ihr da Probleme jetzt, eure Produkte an Mann und Frau zu kriegen?
Ich sag mal so, der nachhaltige Kunde ist ein sehr bewusster Kunde und der kauft jetzt nicht auf Masse, sondern er kauft sich bewusst ein T-Shirt, wo er weiß, das geht auch die nächsten oder das hält die nächsten Jahre auch aus und kauft deshalb auch bewusst und da ist der Preis dann auch wieder okay, wenn man das dann wieder auf die Jahre rechnet und nicht sagt, okay, das muss nur diese Saison halten und dann werfe ich es weg. Weil so sollten Textilien nicht behandelt werden.
Also euer T-Shirt hält ein paar Jahre und geht nicht nach einer Wäsche, sage ich mal, schon geht die Farbe aus, oder?
Genau, also es sind langlebige Textilien und auch die Drucke sind für eine öftere Waschung geeignet.
Das ist jetzt schon die Sommermode von nächsten Jahr. Was ist da jetzt angesagt, bei euch zumindest, für nächstes Jahr?
Ja, also wir sind jetzt auch neu, dass wir mal gesagt haben, wir versuchen es noch ein kleines bisschen modischer zu werden. Wir sind jetzt eher in den weiteren Stilen, Boxy-Schnitt, das heißt, es ist ein bisschen angenehmer zu tragen. Es ist ein weiterer Stil und auch Backprints sind bei uns jetzt ganz neu mit dabei. Und wir hoffen, die Endkunden und auch unsere Händler sprechen davon gut.
Boxischnitt, ist es das, dass man jetzt so weit die Hosen trägt, wie mein Sohn das tut, der 17 Jahre alt ist? Finde ich furchtbar.
Ja, das muss man mögen, aber der Boxischnitt versteckt auch ein bisschen was. Also das ist für jede Körperform dann auch geeignet.
Soweit Robert Wendland von Greenbomb. Als nächstes kommen wir zu einem Unternehmen, das Behörden mit nachhaltiger Arbeitskleidung versorgt. Ich stehe jetzt hier am Stand von Etzel Behördenausstatter und ich spreche jetzt mit Frau Kiefel. Und wäre jetzt meine erste Frage, was hat denn Ihre Firma alles so an Produkten?
Also wir statten kommunale Behörden und Polizeimitarbeiter aus, von Kopf bis Fuß, mit Bekleidung und Einsatzmitteln.
Vielleicht bei den kommunalen Behörden. Welche Behörden sind denn da Ihre Kundinnen und Kunden?
Also unsere hauptsächlichen Kunden sind die Polizeibehörden, Ordnungsämter, Ausländerämter, ja, Verkehrsaufsichtsamt und in die Richtung eigentlich.
Fangen wir doch mal bei der Feuerwehr an. Sind das wirklich dann die Kleidung, mit der die Feuerwehrleute in den Einsatz gehen?
Nein, also es ist keine definitive Einsatzkleidung, wo der Feuerwehrmann ins Feuer geht. Was wir jetzt haben, weil der Trend immer mehr aufgrund der aktuellen Lage zur Sicherheit geht, dass wir auch für die Feuerwehren Schutzwesten zur Verfügung stellen und die herstellen. Für den Rettungsdienst zum Beispiel auch, da geht es auch in die Richtung. Und was wir für die Feuerwehren haben, das sind die Tagdienstuniformen und die Ausgehuniformen.
Ist es auch bei den Ordnungsämtern der Kommunen so, dass da jetzt auch Schutzwesten Sie anbieten und auch geliefert?
Oh ja, sehr viel sogar. Wie gesagt, also es stattet sich mittlerweile jeder aus, der auf der Straße irgendwo zu tun hat, eine Schutzweste zu tragen. Und es geht teilweise auch schon in der Verkehrsaufsicht los, bei den Parksündern, die man aufschreibt, die dann irgendwo sich nicht mehr im Griff haben. Auch die gehen teilweise auf die Politessen los.
Also die gesellschaftliche Stimmung hat sich schon sehr verändert.
Und das merken wir eben bei unseren Schutzwesten, die wir dann auch verkaufen. Also die Zahlen sind sehr gestiegen.
Schauen wir doch mal auf irgendein Produkt, das können Sie sich aussuchen. Sie sind ja ein ökosozialer Beschaffer, sage ich mal. Was ist da dann an diesem Produkt öko und sozial? Und wie schauen Sie darauf, dass das auch wirklich den ökosozialen Standards entspricht? Und welche haben Sie denn überhaupt?
Wir haben Hosen, die zum Beispiel europäisch produziert werden. Wir haben Jacken.
Für wen?
Hosen für den Ordnungsdienst zum Beispiel, für die kommunalen Behörden oder aber auch für den Bundesforst. Wir haben Firmen im Sortiment wie Olymp, die dann für uns produzieren, auch nach dem europäischen Standards und Fairtrade-Standards.
Arbeiten Sie da auch mit Labels und Siegel, so wie das Fairtrade-Siegel oder solche Geschichten?
Genau. Also wir arbeiten aktuell mit Ökotex-Zertifikat, sind aber dabei, uns selber zertifizieren zu lassen mit verschiedenen Fairtrade und nachhaltigen Siegeln, die dann zusammengefasst werden für unseren Namen.
Jetzt haben Sie mir ja gesagt, Sie liefern jetzt nicht nur die Kleidung, sondern die Polizei kriegt die ganze Ausrüstung oder große Teile der Ausrüstung bei Ihnen auch mitgeliefert, aber das produzieren Sie nicht selbst.
Nein, das kaufen wir definitiv zu, weil das wäre dann doch zu viel des Guten, dass man eine Handfessel dann selber produziert. Also die kaufen wir wirklich von namhaften Herstellern dann dazu im Polizeistandard.
Und die sind dann auch nicht ökosozial, sondern es ist einfach der polizeiliche Standard, der
ganz
grundsätzlich
genau
verwendet
richtig,
wird.
Richtig, richtig. Da geht es ja dann auch um solche Sachen wie, wenn ich einen Straftäter der Polizei übergeben muss, dann gibt es da zum Beispiel verschiedene Standards mit den Handfesseln. Also ich muss den übergeben und dann müssten ja eigentlich die Handfesseln gewechselt werden, weil der kommunale Mitarbeiter hat unter Umständen andere Handfesseln wie die Polizei. Und wir fangen dann an, solche Sachen, Synergien zu bilden, dass eben der Ordnungsbeamte die gleichen Fesseln wie die Polizei hat und die dann bloß die Handfesseln austauschen, übergeben und die können den, ohne den aufzuschließen, an die Polizei übergeben.
Das haben Sie mal gesagt, Sie produzieren selbst, also hierzulande in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kommt ja jetzt so bei Textilien, die ich da anhabe, ja ganz selten vor. Die kommen meistens aus Asien oder Mittelamerika. Warum produzieren Sie hier?
Unsere Produktion ist hier. Die Stoffe kaufen wir europäisch dazu.
Aber europäisch und
nicht... Europäisch. Nicht Asien oder so, sondern europäisch.
Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt als Einzelkunde und ja nicht bei der Polizei oder beim Forst oder beim Ordnungsamt einfach eins Ihrer Bekleidungsstücke bestellen will?
Dann prüfen wir erstmal, ob Sie berechtigt sind, sowas zu bestellen. Also wir verlangen definitiv eine Legitimation, sei es ein Dienstausweis oder eine Lieferung an die Dienststelle, dass man einfach nachvollziehen kann, okay, der Mann weiß, was er tut, wenn er so ein Kleidungsstück bestellt und er treibt keinen Unfug damit.
So, das wäre also hier mal meine einzige Chance, mal hier sowas kurz zu tragen und ein Foto zu machen. Genau. Aber ansonsten kriege ich von Ihnen nichts.
Nein, ohne Dienstausweis keine Chance.
Das war Birgit Kiefel, Mitarbeiterin bei Etzel Behördenausstatter. Nach einer kleinen Musikpause stellen wir noch einen nachhaltigen Online-Shop vor und wir lassen uns mit der dazu geeigneten Maschine zeigen, wie man Kaffee röstet.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Jetzt geht es weiter mit unserem Spaziergang über die Eine Welt-Tage in Augsburg. Ich stehe hier am Stand von Memo. Das ist ein nachhaltiger Online-Shop aus Würzburg. Vielleicht erstmal, bevor wir weitergehen, stellen Sie mir doch mal Ihre Palette vor an Produkten, die Sie da versuchen, an Mann und Frau zu bringen.
Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Heidrun Schmidt. Ich bin von der Memo AG. Wir sind ein Online-Versandhändler und wir haben hier auf dem Kongress Bayerischer Eine Welt-Tage verschiedene Produkte mitgebracht. Wir haben eine sehr gefächerte Produktpalette von Werbeartikeln, ökologischen Büromaterialien und wir haben auch Büromöbel, die wir natürlich nicht mithaben, aber ein rundum alles. Wir haben sogar Lebensmittel, ökologische Lebensmittel. Ja.
Welche Lebensmittel?
Fängt an von Süßigkeiten bis hin zur Haarmilch und zum Schokoriegel auch, den wir aber jetzt nicht mehr versenden, weil es gerade so heiß ist.
Und richtet sich Ihr Angebot eher an Unternehmen, Organisationen oder sind auch die Einzelkundinnen für Sie relevant?
Also wir haben bei uns 3 Sparten, einmal für die Privatkunden, einmal für die Gewerbekunden und einmal für den Fachhandel. Da gibt es auch bei uns eine Sparte, die sich speziell für den Fachhandel den Fachhandel versorgt.
Und Sie nennen sich ja nachhaltiger Online-Shop. Was bedeutet für Ihr Unternehmen der Begriff Nachhaltigkeit? Wie schauen Sie darauf, dass es nachhaltig ist?
Ja, alle Produkte, die wir ins Sortiment nehmen, sind besonders nachhaltig. Die unterliegen strengen Kriterien. Jedes Produkt wird von unseren Produktmanagern geprüft. Also wir haben spezielle Produktmanager und bis es ein Produkt bei uns in das Sortiment schafft, werden bestimmte Kriterien abgefragt, die natürlich bei jedem Produkt anders sind. Wir sind auch als Firma EMAS zertifiziert.
Heißt was?
Also wir sind nach bestimmten Standardrichtlinien zertifiziert, dass wir halt schauen, dass die Produkte, dass die Bedingungen, wie zum Beispiel, wo der Rohstoff herkommt, dass die Mitarbeiter, die dort in den Ländern, wo die Rohstoffe herkommen, dass es da auch unter den ökologischen Aspekt, dass das alles seine ordnungsgemäßen Wege geht.
Schauen Sie nur auf den ökologischen Aspekt oder auch auf den sozialen, also auf faire Arbeitsbedingungen etc.?
Genau, wir schauen auch auf faire Arbeitsbedingungen, dass halt auch die, dass die Mitarbeiter nicht ausgebeutet werden. Also wir sind da ja auch sehr sozial, dass wir auch speziell drauf gucken, dass keine Menschenrechte verletzt werden.
Arbeiten Sie auch mit Labels und Siegel?
Genau, wir haben zum Beispiel das Fairtrade-Siegel, also wenn wir jetzt hier einfach mal ein Produkt nehmen, wir haben jetzt hier zum Beispiel einmal Haftnotizen und die Haftnotizen, die sind FSC-zertifiziert aus Recyclingpapier oder auch unsere Produkte von Jetzt, wenn man zum Beispiel hier ein T-Shirt hat, da sind jetzt hier verschiedene Produkte drauf. Einmal das Fairtrade-Cotton, Eco-Label, also sind verschiedene je nach Produkt, also mehrere Zertifizierungen auf ein Produkt.
Das ist ja gerade bei so Online-Händlern immer problematisch, dass man einen Haufen Verpackungsmüll hat, wo man nicht weiß, wohin damit, was einfach völlig überhand genommen hat. Ich nenne jetzt nicht die großen Anbieter. Wie handhaben Sie das, wenn Sie unter dem Label ja nachhaltig firmieren?
Wir haben jetzt eine Auszeichnung bekommen, und zwar den Logistikpreis. Wir haben ein ökologisches Versandsystem, und zwar unsere Memo-Box, ins Leben gerufen. Das ist eine Recycling-Kunststoffbox. Und in dieser Recycling-Kunststoffbox kann der Kunde, wenn er das möchte, die Ware bestellen. Und bei der Bestellung liegt dann ein Versandlabel dabei. Und mit diesem Versandlabel kann der Kunde uns dann die Box wieder zurückschicken. Also sie geht dann wieder retour. Und so, je nachdem, man rechnet, pro 10 Mal hin und her laufen, ersetzt dann sozusagen eine Kartonage. Und dadurch sparen wir sehr wertvolle Rohstoffe, und zwar den Rohstoffpapier.
Wie gut wird dieses Angebot? Sie haben ja gesagt, die Kundinnen und Kunden können das auswählen, ob sie die Memo-Box benutzen oder nicht. Wie gut wird das angenommen?
Das wird sehr gut angenommen. Die Boxen aktuell, kann ich sagen, ich war nämlich in Vorbereitung der Messe im Lager, und dann habe ich gesehen, dass so fast alle Boxen unterwegs sind. Ja, und es wird sehr gut angenommen von unseren Kunden. Und auch das mit der Rücksendung, das funktioniert sehr gut, dass der Kunde weiß dann, dass er für die Nachhaltigkeit oder für den Umweltschutz selber was tun darf. Und zwar dann entweder den Postboten bitten, dass er es wieder mitnimmt, oder der Privatkunde darf dann die Box zurück aufs Postamt oder auf die Post schaffen.
Vielleicht noch, was wird denn am meisten von Ihnen bestellt?
Im Moment ist der Run auf Eis. Wir haben auch Wassereis, ökologisches Wassereis, weil es natürlich so heiß ist.
Also nicht gefroren, sondern flüssig?
Ja, flüssig. Das geht dann zum Kunden, und der darf das dann selber ins Gefrierfach stecken. Und ob man es glaubt oder nicht, Haarmilch ist auch ein sehr guter Renner im Moment.
Haarmilch, was könnte da der Grund sein?
Das hat was mit den Beschaffungskriterien von Firmen zu tun. Also das hat angefangen in der Pandemiezeit, dass ja viele nicht mehr dann einfach so in den Supermarkt gegangen sind, sondern Sie dürfen sich vorstellen, wenn einer jetzt ein Beschaffer wegen einer Haarmilch oder wegen drei Haarmilch einen Mitarbeiter abbestellt und in den Supermarkt fährt und dort eine Haarmilch nimmt, dass man dann sagt, man bündelt seine Kapazitäten und auch den Personalbedarf und beschafft das halt einfach zentral. Weil bei uns gibt man ja alles, also wirklich, man kann bei uns, es gibt fast nichts, was man bei uns nicht bekommt. Ob es jetzt vom Bleistift hin zur Haftnotiz, zur Haarmilch, zum Tee, zum Kaffee, zum Kopierpapier, wo der Bedarf jetzt langsam zurückgeht, weil wir ja alle Rohstoffe schonen wollen, ja, hin zum Schulheft.
Wie gewichtet sich denn das? Sie haben gesagt, Fachhandel, Unternehmen und Einzelkundinnen und Kunden. Wie ist da das Verhältnis zueinander? Welche Gruppe bestellt am meisten?
Also im Moment ist es so, dass der Privatkunde sehr stark zunimmt und der Fachhandel ist eher so, naja, der ist nicht mehr so stark, aber die Privatkunden sind jetzt so sehr, sehr im Vormarsch, und ja, der Gewerbekunde ist halt auch relativ stark. So, wenn man sowas, ich sag mal, wenn man sowas schätzen müsste, liegt da so ungefähr, ja, sag mal schon so das Verhältnis. Ich müsste jetzt schätzen, weil ich sehr im Gewerbekundenbereich tätig bin. Aber beim Privatkunden ist jetzt, sagen wir mal, vielleicht so, dass der Privatkunde 50% macht, der Gewerbekunde 40% und der Fachhandel 10%. Aber es sind jetzt Schätzzahlen, weil ich kann nur für meinen Bereich sagen. Also ich denke mal so, aber der Privatkunde momentan sehr, sehr viel, dass der stark geworden ist.
Soweit Heidrun Schmidt, Mitarbeiterin der Memo AG, einem nachhaltigen Online-Shop aus Würzburg. Auf meine Frage nach einem Infoflyer wurde mir übrigens mitgeteilt, dass sie einen solchen aus Nachhaltigkeitsgründen nicht drucken. Als nächstes heißt es Rösten mit Ralf. Ich bin hier am Kongress am Park, und zwar nicht in den Räumlichkeiten, sondern draußen, und hier ist der Stand Rösten mit Ralf, und mir gegenüber ist Ralf, und jetzt sagen Sie mir doch mal, was Sie hier machen.
Also ich bin Röster beim Weltladen, und ich bringe das Produkt Kaffee voran, oder ich will es voranbringen. Das ist, was wir hier rösten, ist fairer Kaffee aus Südamerika, Afrika. Dort beziehen wir den Kaffee über Kooperativen, die fair gehandelten Bio-Kaffee an uns liefern.
Und was machen Sie jetzt hier? Hier stehen ja eine Menge Gerätschaften rum und ein Eimer mit Kaffeebohnen. Hier so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, das werden Sie mir jetzt gleich sagen. Sagen Sie mal, wie gehen Sie hier nach der Reihe vor?
Also, wir bieten hier Röstkurse an, also keine Röstkurse, wir promoten Kaffee, indem ich Kaffee röste.
Hier drin?
Das ist hier ein selber gebauter Kaffeeröster, den haben wir in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatskanzlei gebaut. Hier röste ich vor Ort Kaffee, dass den Leuten gezeigt wird, wie Kaffee eigentlich geht. Ich habe hier einen Kurs, der heißt dann vom Strauch in die Tasse. Ich gebe Informationen über den Kaffee von der Herkunft, also aus dem Herkunftsland, über die Aufbereitungsart, über den Export-Import und wie er dann im Endeffekt bei mir vor Ort geröstet wird.
Und das Endprodukt, also wenn er dann hier geröstet wird, das wird dann auch von Ihnen verkauft im Weltladen?
Ja, wir verkaufen um die 40, 50 verschiedene fairen Kaffee, also aus allen Herren Ländern und zusätzlich unsere vier Sorten, die wir im Weltladen Augsburg rüsten.
Können wir uns mal vor die Maschine stellen und dann sagen Sie mir mal, was man da gemacht. Ist das schwierig, einfach? Sagen Sie doch mal.
Ja, das ist jetzt ein traditioneller Trommelröster. Der hat praktisch eine große Trommel. In dem werden die Bohnen geröstet, das heißt, die wird von unten beheizt, werden kontinuierlich durchgemischt, bis sie eine bestimmte Temperatur über eine bestimmte Zeit haben.
Die Kaffeebohnen kommen jetzt da oben rein in diesen Trichter und dann sind die da drin und werden geröstet. Genau. Und es wird immer wieder sich bewegt.
Genau. Im Trichter werden die erstmal gesammelt und dann wird es auf einmal werden die in die Maschine gegeben. In der Maschine werden sie kontinuierlich gewendet. Ich habe hier einen Probenzieher, mit dem kann ich den Röstgrad der Bohne sehen und auch diese Gerüche, was ganz wichtig ist beim Kaffee, wie sich der Kaffee beim Rösten geruchlich verhält.
Wie riecht er dann?
Der riecht anfänglich nach süßem Malz, dann wird der Geschmack immer herber. Das geht von Toastbrot über frisch gebackenes Brot und sogar schon, es kommt mal, dass die eine oder andere Dame sagt, es riecht nach verbranntem Kuchen.
Und wenn Sie sagen, Sie ziehen da so raus und können den Röstgrad ansehen, woran erkennt man das, dass die Kaffeebohne fertig ist?
Also das ist erstmal die Erfahrung und zweitens ist es dann die Farbgebung, die Spannung der Oberfläche und auch, wie gesagt, der Geruch.
Und wie lange dauert dieser Prozess?
Also unsere Kaffeeröstungen sind alles Langzeitröstungen. Das geht zwischen 14,5 Minuten bis zum Espresso, der jetzt 18 Minuten 30 braucht.
Okay, da muss man auch die Unterschiede beachten.
Ja, das ist, wie gesagt, traditionelle Langzeitröstung, das einfach gut für den Kaffee ist. Hier werden die Aromen ausgebildet oder haben Zeit, sich auszubilden.
Und wenn jetzt diese 18 Minuten für den Espresso fertig sind, dann kommen die sofort da in ihre Espressomaschine?
Nein, dann noch nicht. Ich sage immer, der Kaffee braucht noch 7 bis 10 Tage, bis er endgültig gereift ist. Dann ist er erst, in meiner Meinung nach, für den Siebträger geeignet.
Das heißt, die Leute, die hier zuschauen, müssten dann noch weitere 10 Tage warten, bis der Kaffee, den Sie, wo Sie dabei sind, beim Rösten, dann auch trinken können.
Ja, genau, das macht er. Also wir haben hier in der Espressomaschine, habe ich natürlich Kaffee von vor 10 Tagen, aber hier nehmen dann die Leute sehr gern den frisch gerösteten, wo sie selber zugesehen haben, gerne mit.
Sie haben gesagt, Sie haben fair gehandelten Kaffee. Können Sie mir ruhig nochmal sagen, aus welcher Kooperative die kommen?
Also wir haben unseren Kaffee beziehen wir über GEPA und El Puente. Die wiederum beziehen aus Südamerika, Corsurca zum Beispiel oder Sidamo in Äthiopien, aber auch aus Afrika beziehen wir dann diesen Kaffee.
Jetzt ganz allgemeine Frage. Die Leute merken es, wenn sie in den Supermarkt gehen oder überhaupt in irgendeinen Laden gehen, der Kaffee ist wahnsinnig teuer geworden. Woran liegt das?
Ein Thema ist praktisch Ernteausfälle. Also praktisch Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeexporteur. Der hatte letztes Jahr, denke ich, sehr viele Probleme mit den Ernten. Das heißt, Ernteausfälle sind dafür verantwortlich und natürlich immer mehr der Klimawandel, dass immer mehr Ernterückgänge sind. Ja, diese Verschiebungen der Wassermengen, die jetzt um den Äquator kommen, es ist nicht so toll für den Kaffeebauern. Und das kann er nicht immer ausgleichen.
Hat das auch Ihre Kooperationspartner getroffen?
Ja, klar, unsere auch. Wir haben dieses Jahr auch wieder mit den Preisen steigen müssen. Wir versuchen, dass wir so wenig wie möglich Preissteigerung weitergeben. Wir wollen natürlich, dass jeder sich unseren Kaffee leisten kann. Wir haben unseren Kaffee, der normalerweise hochpreisiger ist, billiger, bieten wir den billiger an, dass sich jeder den Kaffee leisten kann. Aber wir müssen auch immer wieder mehr zahlen, weil einfach diese Preise kontinuierlich steigen.
Was kosten da jetzt 500 Gramm bei Ihnen im Weltladen, einen Kaffee Ihrer Wahl, nicht gemahlen?
Es kommt darauf an, was für ein Kaffee. Wir haben verschiedene Qualitätsstufen, verschiedene Herkunftsländer. Sagen wir mal zwischen 500 Gramm, zwischen 8,90 Euro und 16 oder 20 Euro.
Es ist ja fair gehandelter Kaffee. Inwieweit profitieren die Kaffeebäuerinnen und Bäuer in den Ländern, wo Sie herbeziehen oder wo GEPA herbezieht, von dem fair gehandelten Label, was Sie haben?
Also einmal über den Preis. Die GEPA zahlt zum Beispiel die Fairtrade-Prämie auf diesen Kaffee-Mindestpreis, den die GEPA auch ausgibt. Unter diesen Preis bezahlen sie nicht. Also praktisch unter diesen Preis fällt nichts. Wir zahlen immer über den Weltmarktpreis. Es gibt dann noch Fairtrade-Prämie obendrauf und, wenn es möglich ist, eine Bio-Prämie. Das heißt, die GEPA will zum Beispiel, dass ihre Bauern alle biozertifiziert sind. Dann bekommen sie auch noch zusätzlich eine Prämie.
Und gewährleistet das dann für die Kaffeebäuerinnen und Bäuer ein existenzsicherndes Einkommen?
Das ist schwierig. Es wird immer schwieriger, mit wenig Geld hauszuhalten, auch bei diesen Kaffeebauern. Wir versuchen, dass es immer besser wird. Aber ich habe Bekannte, die jetzt in Kenia wiederum Bekannte hat, die sagen, immer mehr Kaffeebauern in Kenia hören auf, weil sie einfach nicht mehr davon leben können. Die müssen jetzt schauen, dass sie auf ihrem Land irgendwas anderes anpflanzen, von dem sie kontinuierlich Einkünfte haben.
Soweit Ralf Gebhardt vom Weltladen Augsburg. Er hat auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg an einer Kaffeeröstmaschine ganz praktisch vorgeführt, wie man richtig röstet. Und damit sind wir am Ende unseres Spaziergangs über die Eine-Welt-Tage in Augsburg angelangt. Falls ihr selbst einmal auf den Eine-Welt-Tagen vorbeischauen wollt, die Veranstaltung im Kongress im Park findet jedes Jahr statt. Und die nächste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit könnt ihr am Dienstag, den 23. September um 17 Uhr hören. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.